Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Erdogan-Regime macht jetzt ernst mit der Verfolgung kritischer Wissenschaftler. Eine erste Forscherin muss jetzt dauerhaft ins Gefängnis, weil sie für den Frieden einstand. Heute haben ihre Kolleginnen und Kollegen in Berlin dagegen protestiert. Außerdem berichten wir über schrumpfende Unis und schlanke Bewerbungen. Die Bahn verzichtet jetzt nämlich auf das lästige Bewerbungsanschreiben. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Das autoritäre Vorgehen des türkischen Regimes erreicht in diesen Tagen wieder einen neuen Höhepunkt. Deutsche Journalisten werden rausgeworfen, Touristen wird mit Haft gedroht, wenn sie mit kurdischen Organisationen sympathisieren. Und kritische Akademiker werden jetzt nun tatsächlich auch verhaftet, rechtskräftig und dauerhaft. Konkret ist das nun Füsun Üstel so ergangen. Sie ist eine von tausend türkischen Akademikern, die eine Petition für den Frieden unterzeichnet haben. Das war 2016, als Erdogan die Kurden in Ostanatolien bombardieren ließ. Sie ist nun die erste dieser Academics for Peace, die ins Gefängnis muss. In Berlin haben heute Forscher dagegen protestiert. Anja Nils.
Der Angriff auf die akademische Freiheit in der Türkei erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Türkei beginnt, die Akademikerinnen für den Frieden einzusperren, die den Frieden und die akademische Freiheit verteidigt haben.
Und dagegen protestierten heute Morgen knapp 3 Dutzend Wissenschaftlerinnen, hauptsächlich aus der Türkei, aber auch aus Deutschland und Frankreich. Von über 2200 türkischen Akademikern, die 2016 in der Türkei eine Petition für den Frieden unterschrieben haben, ist Füsun Üstel nun die erste, die deswegen ins Gefängnis muss.
Professorin Üstel ist eine bekannte Akademikerin auf dem Gebiet der Staatsbürgerschaftsstudien und der Kulturwissenschaften. Sie ist auch eine Verfechterin der akademischen Freiheit in der Türkei.
Die Friedenspetition unter dem Motto »Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein« richtete sich gegen die Menschenrechtsverletzungen in den kurdischen Regionen des Landes. Bereits als die Petition veröffentlicht wurde, verkündete Präsident Erdogan, dass die Unterzeichnenden dafür bezahlen müssten. Seitdem kamen 650 der Unterzeichner vor Gericht, 137 sind mittlerweile verurteilt. Die meisten Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig. Über 500 Wissenschaftler wurden von ihren Universitäten entlassen, in den Ruhestand versetzt oder zum Rücktritt genötigt. Hunderte haben die Türkei vorsichtshalber verlassen. Aysuda Kölemen hat in Istanbul Politikwissenschaften gelehrt, erzählt ihr Ehemann Till Luge. Nach der Unterschrift unter die Petition habe sie nicht mehr arbeiten dürfen. Seit Mitte 2017 sind beide deshalb in Berlin und trauen sich nicht mehr, in die Türkei zurückzukehren.
Ich habe in Istanbul am Orient-Institut gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wir sind dann gemeinsam, als das für sie zu gefährlich wurde, ausgereist.
Wir haben keine Zukunft. Jetzt dürfen wir anreisen.
Ob man wieder rauskommt, ist die Frage.
Inzwischen ist Aysuda Kölemen in der Türkei zu einer Gefängnisstrafe von 27 Monaten verurteilt worden. Die Entscheidung des Berufungsgerichts steht noch aus. Sehr optimistisch ist sie diesbezüglich allerdings nicht. Über die Philipp-Schwarz-Initiative hat Aysuda Kölemen inzwischen ein Stipendium, um am Bard College in Berlin erstmal zu arbeiten. Mit Geld vom Auswärtigen Amt und verschiedenen Stiftungen erhalten Hochschulen in Deutschland dabei die Möglichkeit, gefährdete Forschende für 24 Monate aufzunehmen. Auch Ula Schena, Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam, hat Freunde und Kollegen, die die Türkei inzwischen verlassen haben und denen er helfen möchte.
Weil viele eben auch hier erstmal hier sind, sehr akademisch hoch ausgebildet sind, aber auch das deutsche Wissenschaftssystem bringt sehr viele Hürden, die versuchen wir gemeinsam zu meistern.
Es geht darum, auf die Situation der Akademiker in der Türkei aufmerksam zu machen. Dazu müssten sich die Hochschulen in Europa vernetzen, sagt Matthias Schneider, Vizepräsident der Universität Straßburg und heute Morgen in Berlin der Vertreter der französischen Universitäten.
In Frankreich ist es auch wirklich ein sehr diskutiertes Thema, die akademische Freiheit. Wir haben auch in Frankreich viele türkische Kollegen, die in französischen Universitäten empfangen werden. Also wir stehen alle für akademische Freiheit. Und es ist jetzt im Moment wichtig, dass auch nicht nur Franzosen alleine sprechen, aber auch mit Deutschen, mit Europäern zusammen, weil wir wirklich jetzt in größter Gefahr stehen in der akademischen Welt, wenn noch mehr Länder die akademische Freiheit verneinen.
Bei 100 der verurteilten Wissenschaftler wurde das Strafmaß in der Türkei 5 Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Dass Professorin Füsun Üstel nun als erste tatsächlich eine Haftstrafe antreten muss, sei ein dramatisches Signal.
Und genau dagegen wurde heute in Berlin protestiert. Mittlerweile sind ja hunderte türkische Doktoranden, Studenten, Postdocs im deutschen Exil, weil sie sich nicht mehr in ihre Heimat zurückwagen. Für viele deutsche Hochschulen sind diese topqualifizierten Leute natürlich ein Gewinn, vor allem für die etwas kleineren Unis, die in der Provinz. Denn die finden trotz allgemein steigender Studizahlen immer weniger Studierende, sind von Schrumpfung bedroht. Simon Moritz Lange vom Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration hat untersucht, was diese Hochschulen gegen ihre eigene Verzwergung unternehmen können. Herr Moritz Lange, 41 Hochschulen schrumpfen oder sind von Schrumpfung bedroht, haben Sie herausgefunden. Über welche Regionen reden wir denn da?
Die sind ganz unterschiedlich verteilt. Also der Großteil ist noch im Osten der Republik, da wo der demografische Wandel einfach auch früher angesetzt hat, also niedrige Geburtenzahlen und Abwanderung, aber punktuell finden sich die bereits auch im Westen der Republik. Und wenn man sich Bevölkerungsprognosen für junge Menschen im Studieralter anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass westliche Hochschulen davon auch zukünftig stärker betroffen sein werden.
Haben diese Hochschulen momentan nicht einfach auch einen Standortvorteil, also insgesamt nicht ganz so voll und etwas günstigere Lebenshaltungskosten?
Das haben wir mitunter auch, war auch unser Eindruck bei den Gesprächen. Also zum Beispiel die Wohnraumknappheit, die oft dann in populäreren Studierendenstädten, von der berichtet wird, das war oft, nicht immer, weniger der Fall. Und ja, auch an den kleineren Standorten, einfach aufgrund der Relation administratives Personal, Fakultät und Studierende, war die Betreuungsrelation vergleichbar besser. Ja, das könnte man so sagen.
Wann wird das Ganze für diese Hochschulstandorte zu einem Problem? Also erstmal können Sie sich ja, wie Sie ja jetzt auch sagen, über bessere Betreuungsrelation für die Studierenden freuen.
Ich denke, so ein Problem wird es, wenn ganze Fachbereiche, wenn die Zahlen so niedrig werden, dass die dann im schlimmsten Fall wegbrechen, einfach weil die Studierendenzahlen einfach nicht mehr da sind und dann die Vielfalt der Studiermöglichkeiten sich deutlich verringert in den betroffenen Regionen.
Wie gleichen diese Hochschulen diese Problematik momentan schon aus?
Also sicherlich machen die auch einiges hier vor Ort. Also man sieht es ja auch zum Beispiel in Berlin in der S-Bahn, wenn dann Hochschulen, die peripherer gelegen sind, Werbung machen für einheimische Studierende. Aber viele der Hochschulen machen sich auch im Ausland auf der Suche nach Studierenden. Deutschland ist einfach ein beliebtes Studienziel dann für internationale Studierende. Etwa jeder zehnte Studierende an deutschen Hochschulen kommt aus dem Ausland. Und ja, die Hochschulen verfolgen verschiedene Strategien, ihre noch geringe Sichtbarkeit im Ausland auszugleichen und die internationalen Studieninteressierten, die hier gern herkommen würden, da abzuholen, wo sie auf dem Weg nach Deutschland Halt machen.
Sind diese Standorte, die von Schrumpfung bedroht sind, internationaler als andere?
Kaum momentan. Also der Durchschnitt ist da 12%. Also man kann nicht sagen, dass die jetzt wie verrückt internationalisieren und dass da die Seminardiskussion auf Mandarin umschwingt. Also das, so ist es nicht. Die sind noch relativ im Durchschnitt. Die hatten einfach weniger eine Zeit lang, bemühen sich da aber auch jetzt zusehends.
Aber Sie sagen ja in Ihrer Studie, dass das die Strategie für diese Hochschule sein sollte, sein kann.
Also es kann eine Komponente sein, das muss man auch ganz klar sagen. Also die haben diese schrumpfenden Hochschulen, also wenn man die alle zusammenrechnet, dann geht da die Zahl der einheimischen Studierenden in den letzten Jahren um 11% zurück. An denen, die sich da auf den Weg gemacht haben, im Ausland rekrutieren, steigert die Zahl. Der internationale hat sich gesteigert um 42%, also einen deutlichen Unterschied. Aber selbst diese Steigerung kann dieses Minus an den Einheimischen gar nicht ausgleichen. Das kann es helfen, abzufedern. Und wenn man sich die demografischen Entwicklungen anschaut, und wir haben bereits eine sehr hohe Studierneigung bei den einheimischen Abiturienten, da ist dann irgendwann auch eine Sättigung erreicht. Das heißt, für diese Hochschulen ist das ein wichtiger Kanal, wie wir ihn sehen.
Für die Region, in denen diese Hochschulen sitzen, ist das ja wirtschaftlicher vor allem dann von Vorteil, wenn die Absolventen dann vor Ort bleiben, Firmen gründen, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze finden, Fachkräftemangel bekämpfen. Mhm. Ist das der Fall?
Was wir erfragt haben, ist die Bleibeabsicht. Also möchtest du erstmal überhaupt in Deutschland bleiben oder und wenn dann wo? Und da zeigt sich, 70% der internationalen Studierenden würden gern hier nach dem Studium bleiben und arbeiten, zumindest für eine gewisse Zeit. Und den allermeisten ist relativ egal, wo sie arbeiten. Also es besteht für diese Region, für diese Standorte zumindest die Chance, die vor Ort zu halten.
Sie sprechen in dem Zusammenhang von einem Übergangsmanagement. Was meinen Sie damit?
Genau, was wir meinen ist, also stellt man sich vor, ein Student aus Nicaragua, der in Stadt X studiert, der findet bereits vor Ort Unterstützungsangebote, Bewerbungstrainings, Unternehmen, wo die Personalabteilung aktiv ist und auch an die Hochschule kommt. Also er findet hier und da schon Akteure, die ihm dabei helfen. Das Ganze wird oft eher dem Zufall überlassen. Also die ganzen Maßnahmen, die es gibt, die greifen oft nicht ineinander. Deswegen sprechen wir von dem Übergangsmanagement. Also es gibt ja in vielen Regionen Fachkräftesicherungsinitiativen und für die sind diese internationalen Studierenden, die vor Ort sind, oft ein blinder Fleck. Das wurde mal untersucht vor ein, zwei Jahren, da gab es über 100 solche Initiativen und unter 10 davon hatten das überhaupt auf dem Schirm, dass es diese mittlerweile 280.000 internationalen Studierenden in Deutschland gibt.
Was können andere Hochschulstandorte, andere Hochschulen von den schrumpfenden Unis, von den schrumpfenden Hochschulen lernen?
Was wir spannend fanden, dass sie teilweise gar nicht im Ausland rekrutieren, sondern, wie ich schon meinte, wo sie auf dem Weg hierher Halt machen. Das ist zum Teil in Sprachschulen in Deutschland, weil die Deutschkenntnisse, die man haben muss, um ein Studium aufzunehmen, also wenn es denn auf Deutsch ist, sind doch ja recht anspruchsvoll und da muss man im Grunde schon in der Regel vorher einreisen und Deutschland. Das heißt, viele rekrutieren quasi internationale in Deutschland. Ansonsten bestimmte Kooperationen mit Partnerhochschulen, wo im Ausland bereits durch einen Professor in einem bestimmten Studiengang, der dann mit einem Professor in Deutschland kooperiert, da bereits für bestimmte Fächer eine Studienvorbereitung stattfindet. Und die Studierenden dann, wenn sie herkommen, gleich ins zweite Semester einmünden können.
Was tun gegen schrumpfende Unis? Darüber sprach ich mit Simon Moritz Lange vom Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Sehr geehrte Damen und Herren, seit meiner Kindheit haben mich Züge fasziniert. Ob auf der Fahrt über die Rheinschiene oder im Keller bei Opas Modelleisenbahn. Deshalb bewerbe ich mich hiermit. Ja, so könnte ein zugegeben schlechtes Anschreiben für eine Stelle bei der Bahn aussehen, ist aber gar nicht mehr nötig. Wer sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Deutschen Bahn bewirbt, der kann sich dieses lästige Anschreiben seit einem halben Jahr schenken. Seitdem reichen bei der Online-Bewerbung Lebenslauf und Zeugnisse. Wie sich das bei den Bewerbungen bei der Bahn ausgewirkt hat, das möchte ich jetzt mit Kerstin Wagner besprechen. Sie leitet die Personalgewinnung bei der Bahn. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Götzke.
Frau Wagner, warum verzichten Sie auf das Anschreiben?
Naja, etwas überspitzt könnte man sagen, weil wir nicht nach Auszubildenden suchen, die besonders gut darin sind, Bewerbungsformulare auszufüllen, sondern wir suchen vor allem Bewerber, die Lust und auch die Motivation haben, gemeinsam mit uns die Bahn nach vorne zu bringen. Und das sagt uns das Anschreiben natürlich überhaupt nicht aus. Und wir wollen vor allem natürlich auch den Kandidaten den Einstieg erleichtern. Das Bewerben bei der Bahn sollte einfach, sollte unkompliziert sein und dann natürlich dann auch schneller werden. Und ganz ehrlich, bewerben kann natürlich auch oder sollte eigentlich auch Spaß machen.
Das heißt, dieses Anschreiben hat Ihren Bewerbern zu wenig Spaß gemacht oder beziehungsweise es hat sie davon abgehalten, sich bei Ihnen zu bewerben?
Naja, ganz ehrlich, das Anschreiben ist ja für den Bewerber auch sehr, sehr mühsam zu erstellen. Und auf der anderen Seite, für uns als Personalgewinner, als Rekrutierer, ist es jetzt auch nicht wirklich aussagekräftig. Denn das, was wir brauchen als Information, haben wir ja im Lebenslauf oder findet man natürlich dann auch im Gespräch mit dem Bewerber und der Bewerberin raus. Und auch wenn dann mal ein gutes Anschreiben da ist, ein schöner Text formuliert ist, dann wissen wir ja auch nicht genau, ob vielleicht nicht doch Freunde, Familie oder vielleicht auch Google geholfen hat, das genau so zu formulieren. Und von dem her, wie gesagt, wir setzen mehr auf Lebenslauf, auf das persönliche Gespräch, um dann natürlich die Kompetenzen, aber dann auch die Motivation von dem Bewerber dann auch festzustellen.
Das Anschreiben, das kann ja auch Kandidaten, die vielleicht bei den harten Fakten, also im Lebenslauf, bei den Zeugnissen nicht so unbedingt überzeugen, eine Chance geben, weil sie da vielleicht so ihre besondere Motivation, vielleicht auch so andere Dinge aufzeigen können. Diese Chance, die fällt ja weg.
Nee, die fällt im Gegenteil gar nicht weg, denn wir haben mit dem Abschaffen des Anschreibens auch die Möglichkeit eröffnet, in unserem Online-Tool, über das man sich bewirbt, dann auch Fragen zu beantworten, wo man dann seine eigene Persönlichkeit auch nochmal beschreiben kann. Also da stellen wir solche Fragen wie zum Beispiel, warum hast du dich genau für diesen Beruf entschieden oder was machst du denn für Hobbys? Wir wollen dich da näher kennenlernen. Also auch da haben wir nochmal die Möglichkeit natürlich geschaffen, um sowas natürlich auch nochmal herauszustellen oder zu hinterlegen.
Jetzt machen Sie das seit einem halben Jahr so. Welche Bilanz würden Sie ziehen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit diesem neuen Verfahren?
Naja, wir verzeichnen einen Anstieg von rund 10% in den Bewerbungen, was uns natürlich freut. Aber umso mehr freut uns natürlich auch, dass wir einen Anstieg in den Einstellungen, also die wir ganz konkret eingestellt haben für unsere Ausbildungsplätze, da haben wir auch einen Anstieg von 10%. Und das ist natürlich ein Erfolg für uns.
Allein durch dieses neue Verfahren?
Allein auch durch das neue Verfahren, genau.
Das heißt, man muss wirklich sagen, dieses Anschreiben, das hat die Leute wirklich abgeschreckt, sich bei Ihnen zu bewerben. Ist wirklich so?
Das ist wirklich so. Und wir sind ja jetzt schon einige Jahre im Markt unterwegs als Personalgewinnungsorganisation und haben natürlich tagtäglich auch mit Schülerinnen und Schülern zu tun. Und das ist genau das, was uns auch reflektiert wurde im Markt unter dem Motto, was soll ich denn mit dem Anschreiben tun, was soll ich denn da reinschreiben? Und das war wirklich eine ganz, ganz große Hürde. Und wir haben da unsere Bewerber gehört und haben gesagt, dann lass es uns abschaffen und lass uns da auch wirklich einen anderen Weg gehen. Und der Erfolg gibt uns an der Ecke ja auch recht.
Das Ganze gilt zurzeit bei Azubis und Leuten, die sich auf ein duales Studium bei der Bahn bewerben. Werden Sie das künftig auch bei anderen Bewerbungen oben ganz normale Stellen machen? Werden Sie da auch verzichten?
Naja, wir werden auf alle Fälle weiterhin daran arbeiten, das Bewerben einfach zu machen, Bewerbungshürden runterzunehmen, auch für andere Zielgruppen. Jetzt konkret für das Anschreiben werden wir uns das natürlich nochmal die nächsten Monate anschauen. Wir machen es jetzt seit Oktober, werden es uns über die nächsten Monate anschauen und dann auswerten, ob das dann auch vielleicht ein guter Schritt wäre für andere Zielgruppen, die wir rekrutieren. Also wir rekrutieren ja neben den Schülern eben auch Fachkräfte oder Studenten. Und am Ende vom Tag, wir suchen dieses Jahr auch 22.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und umso wichtiger ist es natürlich immer wieder auf den Bewerbungsprozess und auch mögliche Hürden natürlich darauf einzugehen.
Da haben Sie natürlich als Leiterin Personalgewinnung momentan relativ viel zu tun, oder?
Wir haben viel zu tun. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe und wir sind gut unterwegs und deshalb braucht es natürlich auch eine Personalgewinnungsorganisation, die sich solche Sachen anschaut, den Arbeitsmarkt anschaut. Und natürlich immer wieder den Prozess anschaut und was Bewerber dann natürlich auch erwarten von so einem Bewerbungsprozess und im Kontext Anschreiben natürlich auch zu überlegen, naja, heutzutage ist vieles online, vieles muss einfach sein. Wenn Sie dran denken, wir machen Online-Überweisungen, wir machen Online-Bücher bestellen und da erwarten wir ja auch im täglichen Leben, dass solche Dinge einfach funktionieren, mit wenigen Klicks funktionieren. Und das wollen wir natürlich auch transportieren dann in einen Bewerbungskontext, sodass auch ein Bewerbungsprozess einfacher ist und gezielter funktionieren kann.
Die Bahn verzichtet seit einem halben Jahr auf Bewerbungsanschreiben. Warum? Das hat uns Kerstin Wagner von der Personalgewinnung der Bahn erklärt. Dankeschön.
Danke.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Der Fachkräftemangel, der zeigt sich nicht nur bei der Bahn momentan, sondern auch in den Schulen, in den Krankenhäusern und in den Kitas. Verdi schätzt, dass wir in Deutschland bis 2025 eine 500.000 neue Erzieherinnen und Erzieher ausbilden müssen. 500.000. Was schwierig werden dürfte, denn nicht nur der Beruf selber ist schlecht bezahlt. In der Ausbildung gibt es heutzutage gar kein Geld, bis aufs letzte Jahr. Und das bei einer Dauer von 5 Jahren. Nicht besonders reizvoll für neue Anwärter. In Bremen läuft seit einem halben Jahr deshalb ein neues Ausbildungsprogramm, das einen ganz anderen Weg geht, nennt sich praxisintegrierte Ausbildung und erfreut sich ziemlich großer Beliebtheit. Warum, das sagt uns unsere Korrespondentin Felicitas Böselager. Sie hat sich bei einem Infotag des Instituts Sozialpädagogik für uns umgeschaut.
Ich möchte mich gerne bewerben.
Ja.
Zugangsvoraussetzungen hast du hier halt auf der zweiten Seite. Wenn du mittleren Schulabschluss hast und eine Ausbildung schon hast, bist du geeignet oder du hast halt 3 Jahre Erfahrung. Du hast die Ausbildung.
Seit einem halben Jahr machen Annika Katarzynski und Chiara Schmidt ihre Ausbildung zur Erzieherin. Sie sind im ersten Jahrgang eines neuen Ausbildungsprogramms, der praxisintegrierten Ausbildung, kurz PIA, und dürfen heute neue Bewerber beraten.
Vor einem Jahr standen wir auch vor den Türen mit unserer Bewerbungsmappe, waren aufgeregt wie sonst was, wussten nicht, was uns erwartet. Und heute stehen wir hier unten und erzählen den neuen Bewerbern, was auf sie zukommt.
Sagt Katarzynski. Sie war eine von 200 Bewerberinnen für die 50 Plätze des neuen Ausbildungsprogramms in Bremen. Dass PIA so beliebt ist, liegt zum einen daran, dass es im Gegensatz zur herkömmlichen Erzieherinnenausbildung vom ersten Tag an vergütet wird und die Azubis kein Schulgeld bezahlen müssen. Das sei aber nicht der einzige Vorteil, sagt Katarzynskis Schulleiter Stefan Siefert.
Bei PIA ist es ja im Unterschied zur vollzeitschulischen Ausbildung, sprechen wir ja hier quasi von einer Teilzeit, das heißt 2 Tage Schule, 3 Tage Praxis in der Einrichtung.
So sind für die Azubis während der dreijährigen Ausbildung Praxis und Theorie eng miteinander verzahnt. Viele Probleme aus der Praxis können sofort in der Schule besprochen werden und das Gelernte könne schnell angewendet werden, sagt Siefert. Auch Chiara Schmidt ist überzeugt von diesem Modell.
Was wirklich unheimlich schön an dieser Ausbildung ist, dass man 3 Jahre in einer Einrichtung ist. Und diese 3 Jahre machen unheimlich viel aus. Also sei es, man macht in den Dienstbesprechungen mit. Also wie oft quatsche ich irgendwie meinen Kollegen dazwischen, weil ich noch hier und da eine Anmerkung habe. Du kriegst die Entwicklung von den Kindern mit, die neu eingewöhnt werden. Dann hast du sie dann wirklich 3 Jahre und plötzlich sollen sie in den Kindergarten gehen.
Auch wenn Schulleiter Stefan Siefert Pia grundsätzlich für ein gutes Modell hält, sei es dennoch wichtig, auch noch andere Wege zum Erzieherjob offen zu halten.
Pia ist zum Beispiel nicht geeignet für Leute, die Kinder haben. Weil wenn ich mir vorstelle, ich gehe 3 Tage Vollzeit in eine Einrichtung, habe dann 2 Tage Schule, muss noch für eine Klausur lernen. Wir geben zwar keine echten Hausaufgaben, aber manchmal muss man was nacharbeiten. Das ist schon ganz schön belastend.
Die ersten Mütter hätten Pia deshalb schon abgebrochen. Für sie bietet die Schule von Siefert neben der vollzeitschulischen Ausbildung und Pia noch eine dritte Alternative, eine Halbzeitausbildung. Sie dauert zwar etwas länger, aber dafür sind die Nachmittage frei. Vergütet wird diese Ausbildung allerdings genauso wenig wie die vollzeitschulische Ausbildung. Für Stefan Siefert ist das nicht nachvollziehbar.
Ich sag mal, warum sollen Dachdecker bezahlt werden und Erzieher Auszubildende nicht?
In Bremen gibt es Pia seit Sommer 2018. Damit ist es das 5. Bundesland, das dieses Programm anbietet. Baden-Württemberg war 2013 das erste.
Es ist bundesweit eben ein sehr buntes Bild, was unter dem Stichwort PIA läuft. Das Bundesland Bremen ist das einzige Bundesland, wo die Ausbildungsgehälter direkt von der Senatorin bezahlt werden. Alle anderen Bundesländer rechnen die PIAs ein Stück weit auf den Fachkräfteschlüssel an und fordern dann von den Trägern aber auch, dass sie mitfinanzieren.
Das Bremer Modell ist besonders deshalb so beliebt, weil die Träger sich an den Kosten nicht beteiligen müssen. Um am PIA-Ausbildungsprogramm teilnehmen zu können, mussten sich Chiara Schmidt und Annika Katarzynski langfristig auf Bremen festlegen. Als sie den Vertrag unterschrieben, haben sie damit auch versprechen müssen, nach der Ausbildung 4 weitere Jahre als Erzieherinnen in Bremen zu bleiben. So will die Stadt vermeiden, dass die frisch und teuer ausgebildeten Erzieherinnen ins Umland abwandern und sich am Fachkräftemangel in der Stadt doch nichts ändert.